Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Was habt ihr am 8. und am 13. Juli 2014 gemacht? Jetzt auf die Schnelle. Wisst ihr nicht mehr? Doch, ganz sicher. Ich brauche nur eins der folgenden Stichworte nennen. 7:1, Mario Götze, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Es waren natürlich die Tage des Halbfinals und des Finals 2014 bei der Fußballweltmeisterschaft in Brasilien. Und natürlich können sich Fußballfans, wenigstens in Deutschland, wohl alle erinnern, was sie an diesen Tagen gemacht haben, wo sie diese Spiele erlebt haben, wie sie fasziniert von diesen Spielen vom Fernseher gesessen haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Einer, der sich auch ganz genau erinnern kann und der sogar vor Ort war damals in Brasilien, ist Jon. Hallo Jon.
Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, dass du dabei sein wolltest. Du hattest dich auf Instagram gemeldet nach unserem Aufruf bei meinsportpodcast.de und hast gesagt, Mensch, da würde ich schon ganz gerne drüber reden. Wir sprechen jetzt abends zu deutscher Zeit, aber mittags am Canada Day. Wir sprechen, weil du in Ottawa wohnst. Du wohnst in Ottawa. Warum wohnst du in Ottawa?
Ja, also mit 15 Jahren haben mich meine Eltern in ein Internat nach Kanada geschickt. Übrigens eine Woche vor dem 11. September 2001.
Hallo.
Aber das ist eine andere Geschichte. Und es hat mir hier so gut gefallen, dass ich dann auch da geblieben bin, mein Studium hier gemacht habe. Und inzwischen bin ich doppelter Staatsbürger, aber mein Kanada spielt sich eigentlich fast nur noch hier in Kanada ab. Ich arbeite in der kanadischen Regierung. Und die einzige Verbindung, die ich wirklich noch zu Deutschland habe, ist eine Schwester, die in München lebt, eine Oma, die mit 95 auch noch auf unserer Welt ist und halt der Fußball. Und wenn mich Leute fragen, was ich am meisten vermisse von Deutschland, sage ich immer Frühling, Fußball und Brötchen.
Das sind also drei schöne Dinge, die es in Deutschland gibt. Den Frühling, den haben wir in diesem Jahr auch ganz, ganz nett erlebt. Brötchen natürlich immer wieder toll und Fußball natürlich auch toll. Gibt es in Ottawa ein Fußballteam, wo man vielleicht mal zugucken kann? Hat sie was mit der Major League Soccer auch nicht zu tun, ne?
Nein, nicht Major League Soccer, aber ich bin sehr involviert hier in der Fußballszene in Ottawa. Wir hatten 2014 ein North American Soccer League Team. Das war also so die zweite Geburt von der North American Soccer League, wo damals auch Pelé und Franz Beckenbauer gespielt hat. Die Liga gibt es aber inzwischen nicht mehr. Und für 2 Jahre hat dieses Team Ottawa Fury dann in der United Soccer League gespielt. Dieses Team gibt es aber auch nicht mehr. Und jetzt ist die neueste Entwicklung, dass Atletico Madrid, man glaubt es kaum, sich bei Ottawa eingekauft hat. Wir haben ein ganz neues Team, das heißt Atletico Ottawa. Und das spielt in der Canadian Premier League. Das ist die erste Fußballliga in Kanada, die es auch erst seit einem Jahr gibt. Also sie hatte jetzt ihre erste Saison 2019 und ist jetzt pausiert natürlich wegen Covid.
Steht der Fußball auch in Kanada steht auf eher wackeligen Füßen, oder?
Ja, es ist wirklich also überhaupt nicht vergleichbar mit Deutschland. Und manchmal gibt es positive Entwicklungen. Also zum Beispiel momentan gibt es ja den Alphonso Davies bei Bayern oder auch den Jonathan David, der in Gent in Belgien spielt. Aber was so die Strukturen angeht, ist es wirklich Fußballentwicklungsland. Allerdings muss man sagen, dass auf der Frauenseite es ganz gut läuft. Die Frauen haben schon zweimal die Bronzemedaille bei der Olympiade geholt. Und auch die Frauenweltmeisterschaft 2015 in Kanada war ein großer Erfolg.
Ja, wenn du jetzt keinen Fußball dann gucken kannst, dann bist du höchstwahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal so aus der Brust heraus, bist du Ottawa Senators-Fan.
Nee, muss ich echt zugeben, dass ich mich nie in die Hockeywelt eingelebt habe. Also ich kann damit wirklich nichts anfangen. Ich bin da wirklich ein bisschen Freak hier in Kanada, dass ich mich nur für Fußball interessiere.
Ja,
sorry.
Was machst du denn am Samstagabend, wenn der normale Kanadier bei der Hockey Night in Canada vorm Fernseher sitzt?
Ja, also Samstagabend ist für mich einfach kein Sportevent. Und übrigens, Entschuldigung, manchmal fallen mir die deutschen Wörter nicht
ein,
dann sage ich einfach die englischen.
Kein Problem.
Für mich ist Fußball immer morgens um 9.30 Uhr mit Kaffee.
Also du bist noch nach wie vor, bist du noch ein Beobachter der Bundesliga. Hast du ein Lieblingsteam in der Bundesliga?
Ja, ich bin Borussia Dortmund-Fan. Mhm. Es macht eigentlich nicht so viel Sinn, weil ich bin in Heidelberg aufgewachsen. Aber damals gab es noch keinen, also es gab zwar Hoffenheim schon, aber die waren noch nicht in einer höheren Liga. Und meine Eltern hatten eigentlich mit Fußball nicht so viel am Hut. Und ich war in der Grundschule und habe da irgendwie gebolzt. Und dann sagten irgendwelche Kinder zu mir, du bist jetzt im Dortmund-Team und du spielst jetzt gegen Bayern. Und dann hat sich das irgendwie so, es ist irgendwie da so dabei geblieben. Und jetzt bin ich immer noch Dortmund-Fan seit den frühen 90er Jahren.
Und du bist mit 15 halt nach Kanada gekommen, hast dann wahrscheinlich danach nicht mehr so richtig viel Fußball in Deutschland erlebt. Warst du dann nochmal im Stadion, bevor du gegangen bist?
Ja, ich war 2006 beim WM-Finale in Berlin dabei.
Ja.
Ansonsten, ich habe mal ein Praktikum an der kanadischen Botschaft in Berlin gemacht und war da bei mehreren Hertha-Spielen. Ich erinnere mich an ein Freundschaftsspiel gegen Real Madrid. Und an anderer Stelle war ich auch mal im Westfalenstadion in Dortmund, aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war.
Wie kannst du Fußball in Kanada verfolgen? Gibt es einen Sender, der das überträgt? Oder,
ja, das läuft bei uns auf also einem Premium-Sportskanal, der heißt Sportsnet World, und die zeigen alle Bundesligaspiele. Die haben diesen World Feed,
ja,
der auch in den USA läuft und wahrscheinlich vielen anderen Ländern, wo halt Englisch gesprochen wird. Und ich kann das ganz gut verfolgen hier.
Das ist nicht schlecht. Welche sind deine Lieblingsspieler in der abgelaufenen Saison gewesen?
Oh, da muss ich sagen, Jadon Sancho natürlich.
Natürlich.
Hat mir sehr gut gefallen. Goretzka bei Bayern, muss man neidlos anerkennen, hat wirklich eine tolle Saison gespielt. Upamecano bei RB Leipzig finde ich immer ziemlich beeindruckend, was der junge Mann da macht. Wirklich eine Maschine auf dem Platz. Ja, und eigentlich muss man halt auch immer Lewandowski erwähnen, wenn man die Bundesliga spricht. Das ist schon krass, was der abreißt.
Ja, muss man sicherlich wahrscheinlich das dann auch noch ergänzen. Was ist, du schaust Fußball, Bundesliga von einer gewissen Entfernung. Wir haben hier in Deutschland immer mal wieder die Diskussion, oder wir haben sie seit Jahren, die Diskussion, ja, die Bayern sind so weit ab von allen anderen, sind zum 8. Mal Meister geworden, etc. Wie nimmst du das in Kanada auf? Ist die Bundesliga auch für dich etwas langweiliger geworden in den letzten Jahren, oder sagst du, es ist Fußball, es ist Spitzenfußball und ich habe die Möglichkeit, das zu sehen, also gucke ich das auch?
Also es ist schon so, dass es langweiliger geworden ist, aber ich erfreue mich einfach an anderen Dingen. Also als Dortmund-Fan ist man ja auch verwöhnt, also man ist vielleicht nicht so erfolgreich wie Bayern, aber der Fußball, der gespielt wird, ist immer, also meistens jetzt vielleicht nicht am letzten Spieltag dieses Jahr, aber schön anzuschauen. Und die Jugendspieler, die sie immer wieder entwickeln, sind auch attraktiv zu sehen im Fernsehen. Aber ich meine, es ist schon nicht gut, die Entwicklung, dass jetzt Bayern 8-mal hintereinander Meister geworden ist. Ist halt für Leute auch nicht so interessant, die sich vielleicht nur von außen mit Fußball befassen. Aber ich finde, da gibt's noch genug Sachen, an die ich mich interessiere. Es gibt auch einige Fußball-Podcasts, die ich höre, die möchte ich jetzt vielleicht nicht nennen, weil sie...
Nennen Sie ruhig, das passt schon alles.
Ja, also ich höre halt den Rasenfunk
von
Max Jakob Ost, ja, sehr gerne. Das gehört für mich irgendwie zu der Routine dazu, und auch Kicker Meets the Zone. Mhm. Und dann der Raphael Honigstein, dieser deutsche in England lebende Journalist, der hat auch einen englischsprachigen Bundesliga-Podcast, ja, der heißt Steilcast.
Ja, genau.
Ja.
Auch mal Werbung für die anderen Produkte gemacht außerhalb des meinsportpodcast.de Universums. Das passt dann schon. Das kriegen wir dann schon hin. Konntest du denn kanadische, ich kann es ja jetzt sagen, Landsleute von dir mal so ein bisschen von der Faszination von Fußball wenigstens überzeugen? Du hast gerade eben gesagt, du bist sehr involviert im Fußball in Ottawa. Ist das so eine Sache, dass sich da so ein paar Verrückte treffen, oder gucken dann die Kanadier schon dann mal hin, was da beim Fußball passiert?
Nee, das ist schon eher Randsportart. Also das sind so ein paar Freaks, die sich für Fußball interessieren, die dann hier lokal Fußball schauen. Wobei wir manchmal schon so 5.000 bis 6.000 Leute im Stadion haben. Also jedenfalls war das so bei den Ottawa Fury. Und ansonsten gibt es ja viele Kanadier, die aus anderen Ländern zugezogen sind. Das heißt, wenn immer Weltmeisterschaft ist, ist viel los. Also hier in Ottawa vielleicht nicht ganz so viel, aber Toronto ist eine sehr interessante Stadt, da zu sein, wenn eine WM ist, weil alle möglichen Bevölkerungsgruppen sich da versammeln und ihre andere Nationalität anfeuern.
Die Major League Soccer hat ja in den letzten Jahren durchaus ein paar Anstrengungen übernommen. Es gab in den letzten Jahren auch immer mal wieder Weltstars, die dort gespielt haben. Ich erinnere an Bastian Schweinsteiger, ich erinnere dann auch an Andrea Pirlo, der zum Beispiel dort gespielt hat. Glaubst du, dass die Major League Soccer jetzt größere Daseinsberechtigung beziehungsweise auch größere Chancen hat zu überleben, dieses Desinteresse der Amerikaner? Weil es entwickeln sich ja doch schon einige kleine, aber feine Fanszenen. Wenn ich an Portland und an Seattle denke, wo Fußball wirklich unter den Hardcore-Fans wirklich groß geschrieben wird, denkst du, dass das Fußball dort jetzt dann auch endlich so ein bisschen auch bei den Männern eine Daseinsberechtigung hat? Weil wir haben ja mitbekommen, Kanada hat eine gute Frauennationalmannschaft, die USA haben traditionell eine gute Frauennationalmannschaft.
Ja, ich bin da eigentlich ganz optimistisch gestimmt. Ich glaube, dass gerade bei den jüngeren Leuten, also wenn man die Demografik ein bisschen anschaut, Fußball immer beliebter wird. Es sind eher so die älteren Leute in den USA vor allen Dingen, die sich nicht so für Fußball interessieren. Mhm. Aber ich glaube, MLS, die machen das eigentlich ganz smart. Also die holen sich auch inzwischen viele junge Talente aus Südamerika, Mexiko und so weiter. Also die sind schon lange nicht mehr nur eine Liga für die Allstars wie Bastian Schweinsteiger oder Didier Drogba und so weiter, die da ihre Karriere ausklingen lassen wollen. Und das Interesse ist relativ groß. Man sieht es ja auch daran, wie viel diese Franchise-Fees inzwischen kosten, wenn man sich in die MLS einkaufen will. Also es ist natürlich noch viel Potenzial nach oben, aber es entwickelt sich stetig. Also es wird wirklich jedes Jahr besser, auch die Qualität des Fußballs.
Bevor wir gleich auf diese eine Woche bei der Weltmeisterschaft in Brasilien zu sprechen kommen und wie du da hingekommen bist und was du erlebt hast in dieser Zeit, möchte ich noch einmal gerade wissen, hier in Deutschland haben wir, während wir aufnehmen, am Canada Day, haben wir Covid-19 halbwegs im Griff. Es gibt immer mal wieder Super-Spreader-Events etc., aber Deutschland hat das eigentlich relativ früh im Griff gehabt. Wie sind die Auswirkungen von Corona in Kanada zu spüren?
Ja, also wir haben ähnliche Entwicklung gehabt. Also bei uns kam das alles ein bisschen später an als bei euch in Deutschland, aber ich wusste halt schon von Familienangehörigen, was uns ungefähr erwartet. Es gibt hier ein paar Urban Centers, also Montreal und Toronto, wo es nicht so toll aussieht, aber hier in Ottawa haben wir jetzt schon mehrere Tage hintereinander keine neuen Corona-Cases. Bei uns spielt sich das vor allen Dingen in diesen Long-Term-Care-Homes ab, also dort, wo alte Leute betreut werden. Mhm. Die waren wohl schon vorher im katastrophalen Zustand und das ist jetzt wirklich, man sieht es jetzt noch viel deutlicher, wie schlecht die Zustände dort sind und dort sind auch die meisten Toten. Aber natürlich, unsere große Furcht sind eigentlich unsere Nachbarn im Süden. Zum Glück ist die Grenze zwischen USA und Kanada momentan geschlossen. Aber es ist natürlich ein globales Problem. Also wenn die USA es nicht in den Griff kriegen, dann wird das uns ja auch in Kanada noch länger begleiten.
Eine Frage noch, und wenn sie zu persönlich ist, dann musst du sie nicht beantworten. Warum genau Ottawa? Warum keine andere Stadt? Oder war es dann wirklich der Job, der dich dahin geführt hat?
Ja, das hängt damit zusammen, dass ich habe meinen Bachelor in Halifax gemacht in Neuschottland. Aha. Und ich habe meinen Abschluss gemacht, oder wie man das nennt, mein Bachelorstudium abgeschlossen in 2009 und da war halt diese globale Finanzkrise und mit Jobs sah es sowieso nicht so gut aus in Neuschottland. Und da habe ich mich halt entschieden, meinen Master in Ottawa zu machen und meine Freunde damals und jetzt meine Frau, die wollte auch in eine größere Stadt, aber nicht in eine zu große. Mhm. Und da war Ottawa ein guter Kompromiss für uns beide. Ich habe hier internationale Beziehungen studiert und das war halt, da war Ottawa als Hauptstadt eigentlich prädestiniert. Und wir fühlen uns halt sehr wohl hier und deswegen sind wir geblieben.
Und einen Weg nach Deutschland wird es wohl nicht zurückgeben für dich? wenn ich das so höre.
Nee, das ist momentan eigentlich ausgeschlossen, aber ich lasse die Tür auf. Ich habe halt beide Staatsbürgerschaften und man weiß ja nie, aber momentan eher nicht.
Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall. Interessante Geschichte war auch das Spiel deines Lebens, / die Woche deines Lebens sportlich gesehen, nämlich die Woche zwischen dem 8. und dem 13. Juli 2014 mit diesem 7:1 von Deutschland gegen Brasilien, mit dem 1:0 im Finale von Deutschland gegen Argentinien. Diese beiden Spiele, die nach wie vor von wenigen nur vergessen worden sind, die es damals geguckt haben. Und du warst sogar dabei. Und darüber, wie du auf die Idee gekommen bist, nach Brasilien zu fliegen, wie du die Spiele erlebt hast, wie du an die Karten gekommen bist, wie du die Spiele dann auch erlebt hast, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Jon ist heute mein Gast hier bei das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de und wir möchten über die Woche im Juli sprechen, in der die deutsche Nationalmannschaft damals von Jogi Löw erst Brasilien ja quasi hergespielt hat mit 7:1 und danach dann im Finale in einem quasi Abnutzungskampf gegen Argentinien mit 1:0 siegreich war. Und du gehörst zu den Glücklichen, die damals live vor Ort waren. Und wir müssen natürlich darüber sprechen, wie du erstens auf diese Idee gekommen bist, nach Brasilien zu fliegen, dich um Karten zu bewerben und dann auch noch bei diesen beiden Spielen dabei warst. Erzähl mal, wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du gedacht hast, Mensch, bei dieser WM 2014 in Brasilien wäre ich gerne dabei.
Ja, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2011 beziehungsweise 2012, wo ich schwer krank war und auch einen langen Krankenhausaufenthalt hatte. Schwieriges Wort. Und mein Vater hatte dann die Idee, dass wir eine Reise nach Brasilien machen sollten. Und damals habe ich aber nicht wirklich dran geglaubt, dass ich überhaupt wieder gesund werde. Und mein Vater hat mich aber immer wieder damit motiviert und gesagt, wir gehen nach Brasilien. Und dann haben wir auch relativ früh, als ich dann auch wieder gesund war, nach einer langen Recovery, einfach Flüge gebucht. Also wir haben einen Flug gebucht von Toronto nach Sao Paulo und dann haben wir so gebucht, dass wir beim Halbfinale in Belo Horizonte und auch in Sao Paulo sein werden. Dann haben wir noch einen Aufenthalt in Santos mit eingeplant. Also wir hatten das Gerüst, aber noch keine Karten. Und dann habe ich halt wie das immer so ist bei jeder WM und EM, ich war auch schon bei einigen dabei, täglich dieses Ticketportal besucht und auch bei dieser Lotterie mitgemacht und so weiter. Und die ersten Karten, die ich hatte, war das Spiel um Platz 3. Das heißt, da haben wir noch einen Flug von Sao Paulo, glaube ich, nach Brasilia gebucht und dann am Tag des Finals Brasilia nach Rio de Janeiro. Und mein Vater hatte das große Glück, einen Kontakt zu haben, der ein Anwalt beim DFB war. Und wie das halt so oft ist, manchmal muss man einfach Kontakte haben und Glück haben.
Ja.
Und der hatte, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, irgendwie Freunde und Familie des DFB, da gab es irgendwie eine Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Und da konnte man sich auf 2 Tickets bewerben. Und wir haben uns dann ganz dreist auf das Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung beworben. Und wir wussten aber, dass wir nur dies zu den Spielen können, wenn Deutschland es auch schafft. Mhm. Und dann habe ich auch nochmal 2 Halbfinale-Tickets in Belo Horizonte über das FIFA-Portal ersteigern können. Also bevor, also ein paar Wochen vor Beginn der WM wussten wir, dass wir zumindest das Spiel vom dritten um Platz 3 und halt das Halbfinale in Belo Horizonte sehen werden. Und das war eigentlich dann auch schon genug Anreiz, die Reise anzutreten. Und diese zwei Karten habe ich dann übrigens an einen Freund abgegeben, der in der Flugindustrie gearbeitet hat und halt überall auf der Welt damals umsonst rumfliegen konnte. Und der ist wirklich nur für dieses eine Spiel eingeflogen. Und der hat das 7-1 auch miterlebt. Also für den hat sich's auch gelohnt.
Das ist nicht so schlecht, wie das gelaufen ist. Aber es war also quasi, diese Reise war so eine Belohnung, dass du nach schwerer Krankheit dann einfach, ja, das Leben dann auch so ein bisschen wieder feierst.
Ja, absolut. Ja. Und das hat auch wirklich super funktioniert. Also der Moment, als dann der Abpfiff kam in Rio de Janeiro, und das war auch so eine magische Nacht. Also man kann's ja, konnte es ja auch im Fernsehen mitverfolgen mit dem Mond über der dieser Statue, ja, und so weiter. Also ich lag da meinem Vater auch in den Armen und wir konnten unser Glück kaum fassen. Also es lässt sich auch nicht mehr toppen. Also ich habe auch mal, wir haben auch uns nach Russland begeben auf eine weitere Reise und das lässt sich einfach nicht toppen, das 7-1 und die Weltmeisterschaft in Brasilien.
Aber du bist ja dann so ein bisschen erfahren dann auch, was das heißt, WM-Tickets abzustauben. Du hast vorhin darüber erzählt, dass du 2006 an auch bei der WM dabei warst. Ich war 2006 auch bei der WM dabei und habe damals erlebt, wie schwierig es dann auch ist, sich oder an Karten zu kommen. Ich habe damals für zwei Spielekarten bekommen, Argentinien gegen Elfenbeinküste und dann Ukraine gegen Saudi-Arabien. Argentinien-Elfenbeinküste war ein super Spiel, aber auch das andere Spiel war jetzt nicht so ganz so prickelnd. Aber damals dann Karten zu bekommen, das war schon relativ schwierig. Aber so wie es sich bei dir jetzt anhört, für Brasilien war es gar nicht so schlimm. Hast du dich als Deutscher dort beworben? Oder als Kanadier?
Nee, immer als Kanadier, weil einfach die Wahrscheinlichkeit höher ist, wenn du dich als Nicht-Deutscher bewirbst, weil die haben ja so Allocations pro Land. Also pro Land bekommen nur so und so viele Leute Tickets. Also jedenfalls habe ich das immer so verstanden, dass das so funktioniert.
Ja, ich auch.
Und auch 2006 beim Finale in Berlin habe ich mich nur für eine einzige Karte beworben und auch dieses Kästchen angeklickt, dass man, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, ich glaube Sichtbehinderung, also wenn da also bei mir war da so ein Pfeiler im Weg, wo ich dann die eine Ecke nicht richtig sehen konnte, aber es machte ja nichts. Ich war trotzdem dabei.
Ja, also ja, mit Sichtbehinderung, die Karten habe ich bei Ukraine gegen Saudi-Arabien gehabt, damals im Volksparkstadion in Hamburg, da war der Zaun vor mir von der ersten Reihe, das fand ich dann auch. Da habe ich dann gedacht, ja, das passt dann schon, das kriegen wir dann schon hin. Aber 2014 warst du dann bei der WM dabei. Wann seid ihr losgefahren vor dieser WM? Wann seid ihr aufgebrochen?
Ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber ich weiß, dass ich das Viertelfinale gegen Frankreich war es, ne?
Ja.
Das habe ich noch in Kanada geschaut und ich erinnere mich noch an diesen Moment, als Neuer den Arm noch gerade so hochgerissen hat, um das Gegentor zu vermeiden. Und wenn man halt so eine Reise im Hinterkopf hat, sind diese Spiele natürlich noch viel spannender als sonst. Auch das Spiel gegen Algerien, wo der Neuer immer wieder so bis zur Mittellinie rausgekommen ist, da habe ich auch immer gedacht, jetzt bleib im Tor, ich will nach Brasilien und euch dort spielen sehen. Aber es muss ein paar Tage nach dem Viertelfinalspiel gewesen sein und dann, wie schon vorhin gesagt, von Toronto erstmal nach Sao Paulo.
Wir können ja mal drüber sprechen, wie die WM damals abgelaufen ist für die deutsche Mannschaft, weil das Spiel gegen Algerien zum Beispiel ist so ein bisschen dann ja auch dafür berühmt geworden, wie Per Mertesacker sich mit dem ZDF-Kommentator damals in Deutschland quasi überworfen hat und ihm gesagt hat, was wollen Sie denn von mir? Ich gehe jetzt 3 Tage in die Eistonne, danach ist alles in Ordnung. Die Vorrunde der deutschen Nationalmannschaft verlief ja relativ erfolgreich. Man hat gegen Portugal mit einem berauschenden 4-0 gestartet, hat dann gegen Ghana ein 2-2 nachgelegt, musste dann noch was tun im letzten Spiel und hat dann gegen die USA mit 1-0 gewonnen. Eher schlecht als recht. Es war noch nicht so, dass es der Champagnerfußball war, aber die deutsche Mannschaft hatte mit diesem Spiel und mit diesem Sieg gegen Portugal halt quasi schon alle Weichen gesetzt. Portugal ist dann auch gleich in der Vorrunde ausgeschieden. Nur die USA ist weitergekommen. Das Spiel gegen Algerien empfinde ich bis heute als ganz, ganz furchtbar. Und dass damals Boris Büchler hat damals die Fragen an Per Mertesacker im ZDF gestellt, dass der solche Fragen gestellt hat, das konnte ich nachvollziehen. Und ich glaube, damals war Per Mertesacker, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, damals war Per Mertesacker, glaube ich, auch relativ angefressen von der Leistung der deutschen Mannschaft, weil die Algerier machten unglaublich Alarm, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Du hast gerade Manuel Neuer erwähnt, der überall war, nur nicht in seinem Tor. Er hat am 16er Bälle abgefangen, er hat an der Mittellinie Bälle abgefangen, direkt an der Auswechselzone hat er, oder an der Trainerzone hat er Bälle abgefangen. Also das war ein Spiel, was durchaus damals auch hätte schief gehen können.
Absolut. Und ich habe mir das Spiel in Montreal angeguckt. mit einem Freund, der aus Algerien ursprünglich ist.
Ja.
Und die Kanadier in Montreal, würde ich schon sagen, dass die Mehrheit die Daumen für Algerien gedrückt haben, einfach auch wegen ich glaube, es gibt da auch eine französische Connection hin und so weiter. Also es gibt auch viele Algerier, die in Frankreich leben. Und ja, ich habe das in so einer Kneipe geguckt, wo eigentlich mehr Algerien-Fans waren als Deutschland-Fans, wobei auch einige Deutschland-Fans da waren. Und ja, es war schon sehr stressig alles. Ich weiß gar nicht mehr, was das Endresultat war. War es 1-0? Oder nee, es ging doch auch in die
Wie bitte? 2-1 war es dann am Ende.
2-1, okay.
2-1 ja. Nach Verlängerung. Es stand 0-0 nach der Halbzeit. Und das 1-0 kam durch Schürrle in der 92. Minute, das 2-0 durch Özil in der 119. Minute. Und Jabou traf dann in der Nachspielzeit der Verlängerung zum 2-1. Und man hat hinterher Reis Mboli, den Torwart der Algerier, zum Man of the Match gemacht. Und es war ein unglaublich stressiges Spiel, weil, wie gesagt, Deutschland hat sich immer wieder Konter gefangen und Manuel Neuer hat damals eine herausragende Leistung gebracht und musste sehr viele Fehler seiner Vorderleute dann ja auch wieder gut machen. An das Spiel gegen Frankreich zum Beispiel habe ich kaum Erinnerungen. Ich weiß es tatsächlich kaum noch, wie dieses Spiel gegen Frankreich abgelaufen ist, wenn man sich den Spielbericht anguckt. 1-0 durch Hummels in der 12. Minute, wo du gerade gesagt hast, wie Neuer den Arm hochgerissen hat. Puh, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Dieses Spiel ist so ein bisschen bei mir ein blinder Fleck.
Ja, ich glaube, wenn du die Szene nochmal sehen würdest, dann wirst du dich nochmal dran erinnern, weil das war einfach so ein starker Reflex und wie er den Arm so hochhebt.
Ja, ich kann mich erinnern. Ja, ja. Mhm.
Ja, und das Hummels-Tor war, glaube ich, ein Kopfball nach einer Ecke oder sowas, ne?
Ja, das hat Belareti dann im Halbfinale dann auch nochmal gebracht, als das 1-0 fiel durch Thomas Müller, hat er erst gesagt, da kommen wir gleich noch drauf, hat er erst gesagt, ja, jetzt wieder eine Ecke, könnte ja wieder sein, Kroos, Kopfball Hummels und dann Tor, das hatte er damals gesagt. Aber ja, dieses Spiel ist so ein bisschen in der Versenkung bei mir verschwunden, dieses Viertelfinale. Aber Deutschland hatte sich durch dieses 1-0 damals qualifiziert fürs Halbfinale. Brasilien musste auch unglaublich kämpfen. Und wenn man an dieses Spiel zurückdenkt, von Brasilien gegen Kolumbien im Viertelfinale, denkt man daran zurück, dass, und das ist vielleicht die entscheidende Situation für diese gesamte Weltmeisterschaft, dass Neymar gefoult worden ist, unglücklich auf dem Rücken aufgekommen ist, ausgewechselt werden musste. Brasilien gewann zwar mit 2-1 gegen Kolumbien, aber es gab eine Lendenwirbelfraktur für Neymar und er war der Dreh- und Angelpunkt in dieser brasilianischen Mannschaft. Und wenn man sich das ganze Turnier der Brasilianer anguckt, dann muss man ja auch sagen, das war bis dahin nicht so überzeugend bis zum Halbfinale. Es drehte sich fast alles um Neymar und die Stimmung in Brasilien, hatte man das Gefühl, die trug diese Mannschaft so, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich dann in Belo Horizonte im Stadion saß und die brasilianische Nationalhymne lief und wie die Spieler, die dann weiter gesungen haben mit den Fans, da hatte ich schon echt Gänsehaut und auch richtig Angst. Und man vergisst manchmal, dass in dem Spiel anfangs Brasilien eigentlich mehr Ballbesitz hatte und auch Druck gemacht hat. Und ich habe wirklich am Anfang gedacht, das verlieren wir, das Spiel. Mhm. Aber es kam natürlich dann alles ganz anders.
Dann lass uns doch mal einfach mal über das Spiel von Brasilien gegen Deutschland sprechen. Dieses nach wie vor ja relativ surreale Match, wessen Zeuge wir damals geworden sind. Es hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, Fußball-WM Halbfinale Brasilien gegen Deutschland 2014. Wenn wir uns auf die Aufstellungen angucken, Deutschland hatte damals, ich möchte sagen, eine wirklich fantastische Mannschaft beisammen. Manuel Neuer im Tor, in der Abwehr Philipp Lahm, Jérôme Boateng, Mats Hummels und Benedikt Höwedes. In Mittelfeld Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger damals wahrscheinlich im Zenit seines Könnens, Thomas Müller, der in Topform war, Toni Kroos in Superform, Mesut Özil mit Kroos zusammen ein Lenker und Denker des Spiels und im Sturm dann halt Miroslav Klose, der dann auch noch den Torrekord eingestellt hat damals für WM-Tore. Auf der anderen Seite, auf der brasilianischen Seite, spielten Julio César im Tor, Maicon, David Luiz, Dante, Marcelo in der Abwehr, Luiz Gustavo, Fernandinho im defensiven Mittelfeld, Hulk, Oscar und Bernard im offensiven Mittelfeld. Und da ist halt dieses Vakuum da, dass Neymar nicht mitspielen konnte. Und Fred im Sturm. Und über Fred müssen wir auch noch gleich sprechen. Das ist eine Mannschaft, wenn man sie so auf dem Papier anguckt, sagt man, da sind sehr gute Leute dabei. Aber ja, vielleicht fehlt so ein bisschen das Besondere, oder?
Ja, und der andere Spieler, der bei Brasilien gefehlt hat, war Thiago Silva.
Genau.
Der auf jeden Fall der bessere Innenverteidiger war von den dreien. Also gerade David Luiz sah ja nicht besonders gut aus. Und dann Dante konnte einem ja nur leid tun. Der war ja immer, der war ja auch in der Bundesliga bei Bayern und irgendwie ein sympathischer Typ. So, jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, die du mir
gestellt hast. Ja, du hast sie eigentlich schon beantwortet. Es war nicht so richtig viel Zauber dabei. Und Dante zum Beispiel, das behaupte ich bis heute, hat sich von diesem Spiel nie wieder erholt.
Ja, ich glaube, das stimmt. Es gab auch mal so ein Sportmagazin, was in Deutschland rauskam. Leider erinnere ich mich nicht mehr an den Namen, aber die haben ganzes Magazin zum Spiel rausgebracht und dort war auch ein Interview drin und der spricht wirklich davon, wie hochtraumatisch das alles war.
Ich glaube, also es war das Magazin von Oliver Wurm, eine Nacht, One Night in Rio oder sowas.
Genau, stimmt.
Auf Fred hat sich dann nämlich danach so ein bisschen auch die Wut der brasilianischen Zuschauer vereint, die ihn so ein bisschen als Hauptschuldigen dann ausgemacht haben. Wo standst du oder wo saßt du im Stadion? War das so ein deutscher Block, wo du saßt, oder warst du von Brasilianern umringt?
Ja, das ist eigentlich eine witzige Geschichte. Also wir hatten ja einmal die deutschen Tickets, die im deutschen Block sind, aber wir hatten auch die vom FIFA-Portal. Und die vom FIFA-Portal waren auf der anderen Seite gemischt, Leute, aber hauptsächlich Brasilianer. Und wir haben die erste Halbzeit dort geschaut, weil das waren die teureren Tickets. Das heißt, die waren etwas besser von der Sicht her und so weiter. Aber nach der ersten Halbzeit sind wir dann zur anderen Seite gegangen und haben uns einfach in den deutschen Block dazugestellt. Und das war dann natürlich auch eine super Atmosphäre. Da gab es ja dieses Lied Rio de Janeiro und so weiter. Und die Spieler kamen auch nach dem Spiel nochmal raus und Thomas Müller hat so rumgetanzt auf seine unbeschreibliche Art. Es war wirklich ein tolles Erlebnis und einfach auch sowas von surreal. Also man konnte nur noch mit dem Kopf schütteln, was da passiert, vor allem in der ersten Halbzeit. Es hat einfach alles geklappt, jeder Schuss ein Treffer und gegen Brasilien.
Ja, wenn man sich die Statistiken anguckt, Brasilien hatte am Ende mehr Ballbesitz, Brasilien hatte am Ende mehr Torschüsse, Brasilien hatte am Ende mehr Ecken und es stand am Ende 7-1 für Deutschland, weil in dieser ersten Halbzeit erst in der 11. Minute Thomas Müller getroffen hat. Und den Originalkommentar von Bela Reti, den hören wir uns jetzt nochmal an.
So, wo ist Hummels? Das wäre so ein Ball wieder. Groß, Hummels, Tor. Bei Dante ist er. Ecke kommt. Müller! Abgepfiffen. Tor! 1-0 für Deutschland! Fünftes Tor von Thomas Müller, wieder nach einer Standardsituation. Da war eine kurze Pause bei Müller, weil er den Schiedsrichter eine missverständliche Geste gemacht hat, aber der Treffer zählt. 11. Minute, Deutschland führt gegen Brasilien.
Bela Reti, damals Kommentator, du hast überhaupt keine Beziehung zu deutschen Kommentatoren, oder? Weil Bela Reti ja durchaus polarisierend ist.
Ja, nicht wirklich. Also manchmal muss ich zugeben, dass ich mich auch mit einem VPN in deutsche Fußballstreams einlogge. Aber ja, es stimmt. Also ich weiß nicht, das muss ZDF gewesen sein. Das
ja, genau.
Alle, ne? Ja, das habe ich nie gesehen. Mit deutschen Kommentar. Also das muss ich vielleicht mal nachholen. Du meintest ja im Vorgespräch, dass du heute als Vorbereitung nochmal das Finale und das Halbfinale geguckt hast. Ich habe das noch nicht nochmal geschaut. Also ich muss das unbedingt mal nachholen, auch um so die deutsche Perspektive da zu bekommen.
Ja, Bela Reti merkt man im Kommentar dann ja auch an, dass er von Minute zu Minute ja verständnisloser dann auch selber wird, was für ein Zeuge er hier gerade wird. Und wir können auch nochmal reinhören in seinen Kommentar zum 2-0, das 2-0, was dann ja diese 10 Minuten, diese unglaublichen 10 Minuten einläutete für das deutsche Team von Miroslav Klose. Das hören wir jetzt und danach hören wir ungeschnitten seinen Kommentar zum 3-0 und zum 4-0 durch Kroos. Das hören wir jetzt alles dreimal hintereinander.
Kroos. Und da ist eine Möglichkeit für Klose und nochmal für Klose und 2-0 und er ist WM-Rekordtorschütze. Brasilien ist schwindelig gespielt durch einen 36-jährigen Stürmer. Deutschland führt mit 2-0. Wahnsinn. Lahm. Müller lässt durch. Kroos. Was ist denn hier los? 3-0.
Es ist unglaublich. Noch keine halbe Stunde gespielt, liegt der WM-Favorit und der WM-Gastgeber hinten. Toni Kroos, der Torschütze, hat bisher 3 Treffer vorbereitet hier bei der WM. Jetzt trifft er zum ersten Mal auch selber. Was mal schief geht und einer mal den Schuss nicht sauber hinkriegt, dann steht immer ein anderer noch da. Groß nimmt Fernandinho den Ball weg. Khedira zu Groß. Es ist eine Demütigung. Brasilien taumelt. Also sowas habe ich noch nicht erlebt bei einem Spiel zweier halbwegs gleichrangiger Mannschaften. Das erinnert ja an das Viertelfinale 2010 gegen Argentinien. Da ging es 4:0 aus. 4:0 in der 26. Minute. 3 Tore in 3 Minuten. Treffer Nummer 2 von Toni Kroos.
Du hast das Spiel gesehen. Du hast das Spiel live vor Ort gesehen. Ich behaupte bis heute, dass das, was ich in den 10 Minuten zwischen der 20. und der 30. Minute gesehen habe, dass ich das so wahrscheinlich nie wiedersehen werde. Wie war dein Eindruck von diesen 10 Minuten dort in Belo Horizonte vor Ort?
Das ist so schwierig in Worte zu fassen, weil man jubelt, freut sich über ein Tor und man hat noch gar nicht fertig gejubelt und es fällt schon wieder ein Treffer. Und man hatte einfach nicht vorher gedacht, dass man so viele Tore gegen eine Heimmannschaft in Brasilien schießen würde. Also es ist ja nicht wie damals Saudi-Arabien 8:0, sondern es ist der fünfmalige Weltmeister. Und es hat sich einfach nicht real angefühlt. Also wir saßen wirklich kopfschüttelnd da und man sah ja auch die ganzen Brasilianer um sich rum, die auch erhofft haben, dass sie irgendwie das Spiel ihres Lebens erleben werden. Und das haben sie vielleicht auch im negativen Sinne. also es war wirklich wunderbar. Also vielleicht nur noch getoppt dann vom WM-Sieg in Rio, aber da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber also was mich bis heute nicht verlassen hat und welche Bilder sich bei mir bis heute eingebrannt haben, die brasilianische Regie hat sehr häufig während dieser 10 Minuten in die Zuschauer geblendet. Nach dem 2:0 haben sie eine Frau eingeblendet, die sich nur umgeguckt hat, die verständnislos sich umgeguckt hat zu ihren Leuten und sich gefragt hat, was ist hier los? Nach dem 3:0 haben sie ein weinendes Kind gezeigt, wo ich gedacht habe, Leute, schaltet da weg, das kann ich jetzt nicht gut haben. Nach dem 4:0 und 5:0 haben sie weiterhin dann noch 2 Menschen eingeblendet, eine Frau dann auch wieder dabei, die dann auch geweint hat und die Tränen in den Augen hatte, ein Mann, der in den ersten 4 Spielen immer dabei war, ein älterer Herr, der einen WM-Pokal immer dabei hatte, den haben sie auch dann zwischendurch eingeblendet, also quasi so ein Edelfan der brasilianischen Mannschaft. Und diese Bilder, die haben sich mir so in mein Hirn eingebrannt, das werde ich niemals vergessen, diese Fassungslosigkeit, wie ein brasilianisches Team. Und da ist man ja durchaus stolz auf seinen Fußball, auf den heimischen Fußball. Und das kann man ja auch mit Recht sein. Was hat die brasilianische Nationalmannschaft für Mannschaften hervorgebracht? Aber diese Fassungslosigkeit, was dort abgelaufen ist, das werde ich nie vergessen. Das sind Bilder, die ich nie vergessen werde. Und ich selber ja, ich meine, du hast es auch gesagt, man konnte ja nicht anders als mit Fassungslosigkeit auf dieses Spiel reagieren.
Ja, und damals war ja noch Argentinien gegen Niederlande das weitere Halbfinale. Ja. Das wäre dann am nächsten Tag gewesen. Und nach dem Spiel sagten halt alle Brasilianer zu uns, wir haben nichts gegen euch, wir mögen euch, aber bitte schlagt die Argentinier. Das ist das Einzigste, was uns noch bleibt. Und und das andere war, dass die Deutschen fast ein bisschen zu nett waren, weil sie dann sich auch noch so quasi dafür entschuldigt haben, dass sie dass sie die Brasilianer so humiliated haben auf dem Rasen. Und Das, also wir hatten auch, wir haben auch ein paar Freunde in Brasilien, wo wir auch in Sao Paulo übernachtet haben, und die meinten so zu uns, das hätte es vielleicht noch schlimmer gemacht, dass die Deutschen dann auch noch irgendwie so mit Mitleid auf die Brasilianer reagiert haben.
Aber das ist genau so eine Geschichte, und das habe ich dann heute nochmal gedacht. Die zweite Halbzeit der deutschen Mannschaft war super seriös. Da hat keiner versucht, in irgendeiner Weise einen brasilianischen Gegenspieler lächerlich zu machen oder in irgendeiner Weise einen Tiki-Taka rauszuholen, wo man sagt, jetzt versuchen wir mal noch den dritten Übersteiger und jetzt machen wir so richtig lächerlich. Ich empfand das damals als hochseriös und als hochsportlich, wie die deutsche Mannschaft in der zweiten Halbzeit einfach weitergespielt haben. Und es hätte ja nicht nur 7-1 ausgehen können, es hätte ja auch 8-0 ausgehen können, weil ja Mesut Özil in der 90. Minute nochmal eine fast 100%ige Chance vergeben hatte.
Ja, und ich erinnere mich auch daran, wie fokussiert die Nationalmannschaft nach dem Spiel war. Also die haben wirklich eingetrichtert bekommen, dass es ist jetzt zu früh zu feiern, sondern es fehlt noch eine Etappe, um das ganz große Ding nach Hause zu holen. Also es war wirklich eine sehr disziplinierte Leistung der Mannschaft. Und so, wenn ich nochmal kurz zurückgehe, als Dortmund-Fan, wenn man ja immer die Mentalität fordert von Spielern, also dort, die Deutschen hatten die wirklich bei dieser WM.
Absolut, die Mentalität hat von Anfang an gestimmt, auch wenn die Ergebnisse am Anfang und die Spiele und wie es zusammen zustande gekommen ist, auch nicht immer so überragend war. Aber in diesen 90 Minuten von Belo Horizonte hat einfach alles gepasst. Schürrle hat noch in der 69. und 79. das 6-0 und das 7-0 gemacht und Oskar dann in der 90. das 1-7. Und ich weiß noch, dass ich Manuel Neuer damals darüber geärgert hat, über das Gegentor. Und da habe ich gedacht, wow, alter Schwede, die sind schon, was du eben gesagt hast, die sind sehr fokussiert. Hinterher hat sich der gesamte Zorn des brasilianischen Fußballfanvolks auf Fred polarisiert. Fred ist in der 69. Minute unter Gebuhr, unter Gepfeife ausgewechselt worden. Der hatte eine Heatmap, der ist nur am Anstoßpunkt gestanden und hat den Anstoß wieder gemacht nach den Toren. Ansonsten war er komplett unsichtbar und er ist in der 69. Minute damals von Philippe Scolari erlöst worden und Willian ist für ihn eingewechselt worden. Hast du das dann damals da auch gesehen oder wie war die Stimmung damals unter den Brasilianern hinterher, dass sie gesagt haben, gab es den einen Schuldigen?
Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich das, das habe ich nicht so mitgekriegt, aber damals fand ich das einfach nur so unfassbar, dass Brasilien, was solche unglaublichen Stürmer hervorgebracht hat, Romario, Ronaldo, Pele, vielleicht nicht wirklich ein Stürmer, aber jedenfalls auch ein super Offensivspieler, dass sie da keinen besseren Spieler hatten als diesen Fred. Also selbst wenn du an der Copacabana in Rio rumläufst, siehst du da Spieler, wo du denkst, die sind besser als der. Aber ist natürlich auch gemein, das jetzt alles an ihm festzumachen. Also da gab es natürlich mehrere Faktoren, die da mitgespielt haben. Aber das ist wirklich einfach unglücklich gelaufen für die Brasilianer, dass sie bei der WM im eigenen Land 2014 keinen besseren Stürmer dabei hatten.
Das Spiel ist 7-1 ausgegangen. Wer Gast war im ZDF-Studio damals bei Oliver Welke, das war Rivaldo, den hast du noch in deiner Aufzählung so ein bisschen vergessen, der Held von 2002 für das brasilianische Team, der war auch komplett am Boden nach dieser ersten Halbzeit und dann auch nach dem Spiel. Deutschland hat dieses Spiel mit 7-1 gewonnen. Man wartete noch auf den Gegner, man rechnete eigentlich mit Argentinien, weil auch die Niederlande sich nicht so richtig mit Ruhm bekleckert hatten bis dahin. Und die Argentinier sind es dann ja auch geworden. Und wie das Finale ablief, was Jon bis dahin gemacht hat und wie er das Finale erlebt hat, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sprechen über die Woche zwischen dem 8. und dem 13. Juli 2014 hier bei der Spieler meines Lebens auf meinsportpodcast.de. Jon ist mein Gast und er war damals dabei. Konntest du schlafen nach dem Brasilien-Spiel?
Nee, nicht wirklich. Also die Stadt war dann auch völlig ausgestorben danach. Und vorher war halt wahnsinnig viel los und überall die kleinen Kinder, die ihre 5 Finger hochgehoben haben und gesagt, hier, ihr werdet verlieren, wir haben schon 5 Weltmeisterschaften gewonnen und so weiter. Wir saßen noch mit ein paar anderen Deutschen, die wir kennengelernt haben und die Freunde, denen wir die Tickets gegeben haben, in so einem Straßencafé Haben dann aber nicht mehr groß gefeiert. Ich war ja auch mit meinem Vater unterwegs, der jetzt nicht so der Party-Typ ist. Und wir haben dann noch eine Pizza bestellt, weil in Belo Horizonte wird einfach so viel Fleisch gegessen. Also wir waren auch vorher in solchen Grillschuppen und haben alle möglichen Fleischportionen in uns reingeschaufelt, dass wir irgendwie Lust hatten auf irgendwas anderes. Und ja, am nächsten Tag sind wir dann nach Sao Paulo geflogen. Und da hatten wir noch überlegt, ob wir unsere doppelten Halbfinalkarten aus Belo Horizonte für das Spiel in Sao Paulo eintauschen sollen. Das haben wir aber natürlich nicht gemacht. Und das war ja dann total das Regenspiel. Ja. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass wir da nicht waren, weil das, glaube ich, auch, es ging glaube ich, 0-0 aus und dann Elfmeterschießen oder sowas.
Genau. Kann das sein? Genau. Argentinien ja. gewann im Elfmeterschießen mit 4-2 und Romero hat damals zwei Elfmeter für die Argentinier abgewehrt. Sie haben sich dadurch ins Finale gespielt. Du hast gesagt, du hättest Karten gehabt für Spiel um Platz 3, Niederlande gegen Brasilien. Wart ihr da?
Ja, also wir waren noch vorher in Santos, weil wir da auch noch Freunde hatten und dort waren wir zu Besuch und da gab es auch ein ganz tolles, oder wahrscheinlich gibt es das immer noch, Museum von Pelé mit allen möglichen Artefakten und so weiter und dort haben wir uns auch das Stadion angeguckt von Santos, was so ein ganz enges, tolles, kleines Stadion ist mitten in so einer Nachbarschaft und von dort aus ging es dann weiter nach Brasilia, wo wir dann einfach auch ein bisschen Tourismus gemacht haben. Ist auch eine sehr interessante Stadt. Also das ist eine ganz neue Stadt, ich glaube erst in den 50er Jahren erbaut und eine ganz interessante Architektur und so weiter. Und ich muss auch sagen, das Stadion in Brasilia, was ja heute irgendwie nur noch als Busdepot oder so benutzt wird, weil es da keinen richtigen Fußballverein gibt, das hat mir besonders gut gefallen. Also das ist wirklich wie so ein Kolosseum gebaut und man sitzt da ganz steil und ja, das war eigentlich auch ein ganz nettes Spiel damals, Niederlande gegen Brasilien.
Wikipedia sagt zu diesem Stadion, das Stadiongelände wird seither als Busdepot und die Räumlichkeiten der Arena als Büros für 400 Beamte genutzt. Wenn man sich das Wikipedia-Bild dieses Stadions anguckt, ist es auch nur ein ganz, ganz, ja, es ist ein Riesendach und es lässt nur eine ganz kleine Lücke in diesem Dach.
Ja, ich glaube, es war auch das teuerste Stadion.
450 Millionen Euro.
Ja, das ist kein Schnäppchen.
Das ist kein Schnapper gewesen, aber insgesamt fanden dort 7 Spiele statt, unter anderem ein herausragendes Spiel von Schweiz gegen Ecuador mit einem 2-1, aber dann das Viertelfinale zwischen Argentinien und Belgien hat dort stattgefunden, ein Achtelfinale zwischen Frankreich und Nigeria und das Spiel um Platz 3 und in diesem Spiel um Platz 3 wurden, du hast es vorhin humiliated genannt, sie wurden gedemütigt, auch die Brasilianer auch nochmal im Spiel um Platz 3 und haben auch das mit 3-0 verloren damals und die Niederlande ist auf Platz 3 am Ende eingelaufen und hat insgesamt eine sehr, sehr gute WM gespielt. Aber ja, die Brasilianer können mit diesen beiden letzten Spielen nun wirklich überhaupt nicht glücklich sein.
Nee, absolut nicht. Ja. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von diesem Spiel, Spiel um Platz 3. Ich weiß nur, dass ich sehr auf Robben geachtet habe, der ständig hingefallen ist. Der ist ständig irgendwie ist er immer über den Rasen gerollt und immer war irgendwas. Aber ja, ich glaube, dass die Brasilianer dann zu dem Zeitpunkt, denen war das dann auch wurscht. Also die hatten dann mit dieser Nationalmannschaft auch schon abgeschlossen.
Van Persie in der 3. Minute, Blind in der 17. Minute und Wijnaldum in der 91. Minute. Das waren die Torschützen für die Niederlande und dann dieses 13-0. Und dieses Spiel um Platz 3 fand, was du vorhin schon gesagt hast, am Tag vor dem Finale statt. Und ihr musstet nochmal von Brasilia nach Rio de Janeiro. Wie weit ist das entfernt?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich denke mal, ich glaube so 1,5-2 Flugstunden oder so waren es schon.
Ja.
Aber bitte nicht drauf festnageln, weil ich weiß es einfach nicht.
Aber ihr musstet genau. nochmal fliegen.
Wir mussten nochmal fliegen und wir mussten auch nochmal in so ein Hotel gehen, um diese deutsche Karte abzuholen, weil die hatte man nicht im Voraus, sondern die musste man immer vor dem Spiel abholen und das haben wir auch noch gerade so geschafft. Und mein Vater wollte unbedingt zur Copacabana, bevor wir dann ins Stadion gehen. Und ich habe meinen Vater immer angebettelt und habe gesagt, das können wir doch auch noch morgen machen und ich will jetzt ins Stadion und so weiter. Und da muss ich leider sagen, dass wir die Shakira verpasst haben.
Ach Mensch, aber ich gucke gerade, 16 Uhr Ortszeit, ihr musstet von Brasilia nach, seid ihr am Abend noch geflogen von Brasilia
nee,
nach?
Nee, wir sind am Tag selbst.
Heidewitzka, das war mal ein enger Zeitplan, den ihr da hattet.
Ja, wobei man sagen muss, dass organisatorisch wirklich alles perfekt funktioniert hat in Brasilien. Also man musste überhaupt nicht warten auf die am Flughafen mit Security und so weiter. Und es war nicht, auch nicht nur ein Flieger, der dann irgendwie von Brasilien nach Rio geflogen ist, sondern gefühlt alle 15 Minuten einer. Also das hat alles super funktioniert. Und dann haben wir sind wir mit der U-Bahn von unserer Jugendherberge zum Stadion gefahren. Und man muss sagen, also man darf nicht vergessen, dass da hunderttausende Argentinier in der Stadt waren. Also die sind alle mit ihren kleinen Motos und Campervans nach Rio getuckert. Und die wenigsten davon hatten Karten. Und auf dem Weg von der U-Bahn-Station zum Maracanã war überall Militär. Es gab gefühlt 5, 6 Checkpoints, wo man immer wieder seine Karte zeigen musste. Und überall Argentinier, die Karten haben wollten. Und vereinzelt habe ich auch ein paar deutsche Fans gesehen mit kleinen Pappkartons, wo drauf stand, hat jemand eine extra Karte und so weiter. Aber das war natürlich hoffnungslos, da noch eine Karte zu bekommen.
Du hast gerade gesagt, du hast Shakira verpasst, dann seid ihr relativ pünktlich zum Anpfiff da gewesen. Also das hätte mich wahnsinnig gemacht. Ich bin auch jemand, der gerne 15 Minuten früher da ist, als auch nur eine Minute zu spät. Ich wäre wahrscheinlich wahnsinnig geworden.
Ja, das ging mir auch so, aber mein Vater meinte irgendwie, Abpfiff ist um 4 oder so, meintest du, war um 4.
Ja.
Und wir hatten ja auch so wenig Zeit, so für touristische Aktivitäten und so weiter, und der hat sich das da nicht nehmen lassen, dass er noch mal ein paar Mal die Copacabana hoch und runter laufen wollte und ein paar Fotos schießen und so weiter.
Ja, Mensch, die Ruhe weg. Das ist die Routiniertheit des Alters wahrscheinlich dann. Also, ja, wie gesagt, ich wäre wahrscheinlich 1000 Tote gestorben, wenn ich da nicht mindestens eine halbe Stunde vorher dann da gewesen wäre. Wie hoch war die Anspannung damals bei dir? Im Nachhinein weiß ich, dass ich das Spiel damals als unglaublich stressig empfunden habe, dass ich damals gedacht habe, Alter, das war so anstrengend auch als Zuschauer, das Spiel. Wie war bei dir der Anspannungsgrad damals?
Ich muss sagen, dass ich eigentlich relativ relaxed war anfangs, weil ich so gedacht habe, wir haben ja schon das 7-1.
Ja.
Aber es wurde dann doch stressiger und stressiger, und es gab auch eine Situation, wo mein Vater mich angeguckt hat und zu mir gesagt hat, sag mal, Junge, bist du okay? Weil ich stand irgendwann wirklich kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil einfach auch die ganze Atmosphäre, die auf dich einprasselt, die Argentinier haben ja mal wieder super Stimmung gemacht und Konfetti hochgeworfen und diese Lieder, die minutenlang gingen. Und das ist einfach der Wahnsinn, was da auf dich alles einprasselt. Das ist ja nicht nur das Spiel, sondern die ganze Atmosphäre drumherum. Und ja, ich war dann, also obwohl ich am Anfang relaxed war, wurde es immer und immer stressiger. Es gab ja am Ende vom Spiel nochmal eine Freistoßsituation von Messi.
Genau.
Ich weiß nicht, aus 20 Meter Entfernung oder so. Und da habe ich aber schon nicht mehr dran geglaubt, dass Argentinien das Tor macht. Also da habe ich gedacht, das ist zu weit und der ist irgendwie angeschlagen, der Messi, der schafft es nicht. Und vielleicht skippe ich jetzt zu schnell
macht nix,
zum Ende vom Spiel. Okay.
Wir ja, spulen gleich nochmal zurück.
Ja, und dann gab es irgendwie einen Abschlag oder irgendein Torwart hat den Ball hoch in die Mitte gespielt, und da habe ich schon die Arme in den Himmel gerissen und gewusst, jetzt pfeift der Schiri das Spiel ab, und das kam ja dann auch so. Und ja, das habe ich ja schon vorhin gesagt, mein Vater nicht lange in den Armen, und da haben wir ja auch dann auch einen deutschen Block geschaut, und es war wirklich toll, und man fühlt sich auch unheimlich privilegiert, dass man das miterlebt hat. Es ist wirklich etwas, was ich nie vergessen werde, und auch, dass ich das mit meinem Vater gemeinsam erlebt habe, das ist einfach eine Wahnsinnserinnerung. Es war wirklich wunderschön.
Das kann ich mir vorstellen. Und jetzt spulen wir mal wieder ein bisschen zurück, weil wir müssen noch ein bisschen über das Spiel sprechen. Es war damals, wie gesagt, in Rio de Janeiro. Nicola Risoli war der Schiri, der aus Italien. Deutschland spielte mit Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Mats Hummels und Benedikt Höwes, die Viererkette dann auch aus dem Brasilien-Spiel. Dann spielte allerdings Christoph Kramer für Sami Khedira. Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Mesut Özil und Miroslav Klose blieben auf dem Platz dann auch aus dem Brasilien-Spiel. Sergio Romero im Tor bei den Argentiniern, Pablo Sabaleta, Martin De Michelis, Ezequiel Garay, Marcos Rojo in der Abwehr, Enzo Perez, Javier Mascherano, Lucas Biglia und Ezequiel Lavezzi im Mittelfeld, Lionel Messi und Gonzalo Higuain im Sturm. Es gibt diese 31. Minute, wo Christoph Kramer ausgewechselt werden musste. Er hat in der 22. Minute, ist er zu Boden gestreckt worden und hat sich da eine Gehirnerschütterung zugezogen. Es gibt diese Berichte von ihm, dass er den Schiedsrichter gefragt haben soll, dann ist das hier, Schiri, ist das hier das Finale? Ich muss das unbedingt wissen. Er ist dann in der 31. Minute ausgewechselt worden. André Schürrle ist für ihn reingekommen. Christoph Kramer hat von diesem Finale leider nicht so richtig viel mitbekommen. Habt ihr das auf der Tribüne mitbekommen, wie schlecht es eigentlich um Kramer dann auch bestellt war?
Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also ich wusste gar nicht, ich habe das erst später erfahren, was da los war.
Ja, also wie gesagt, Christoph Kramer, 31 Minuten hat er gespielt und dann musste er wegen einer Gehirnerschütterung ausgewechselt werden. Und wir wissen alle seit Jahren inzwischen, dass Gehirnerschütterungen nun wirklich kein Spaß sind. Aber André Schürrle kam rein und der ist ja einer der beiden Protagonisten des WM-Titels in diesem Spiel. Es war meiner Meinung nach, und du hast es gerade eben so ein bisschen dann ja auch schon nebenbei erwähnt, es war meiner Meinung nach ein hochintensives Spiel. Die deutsche Mannschaft war meiner Meinung nach besser, über die ersten 90 Minuten dann auch. Aber so richtig ein Vorteil konnte von keinem erspielt werden. Und auch die Argentinier hatten sehr gute Chancen. Und ich hatte das Gefühl, dass beide Mannschaften da auf einem unglaublich hohen Niveau gespielt haben. Es kann sein, dass ich dieses Spiel etwas verkläre, weil diese Intensität einfach so hoch war. Wie war es für dich dann im Stadion?
Ja, also ich glaube, die Deutschen haben schon wirklich viel Glück gehabt. Also es gab ja dieses Abseitstor von Higuaín und dann gab es auch noch eine hundertprozentige, glaube auch von Higuaín, die der vergeben hat. Und Neuer kam ja einmal, wie er das so gerne macht, raus. Und man kann im Nachhinein schon sagen, wenn der Schiedsrichter da einen anderen Blick drauf gehabt hätte, dann hätte das auch eine rote Karte sein
Absolut.
Können. Ja, also es war auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel als das 7-1. So viel kann man sagen. Ich habe natürlich auch viel auf Messi geachtet und der war wirklich einfach angeschlagen. Also das darf man bei der WM nicht vergessen, dass der nicht 100% fit war und der ist einfach auch oft an der Mittellinie rumgetrabt oder er kam einfach nicht so zu den Möglichkeiten, die ein 100% fitter Messi gehabt hätte. Ich glaube, das kann man schon so sagen.
Ich glaube auch, dass man das so sagen kann. Und Lionel Messi war einfach nicht zu 100% da und er konnte diesem Spiel dann nicht seinen Stempel so aufdrücken. Das konnten dann andere Spieler. Um den Mario-Götze-Wechsel ranken sich dann auch so ein paar Gerüchte, dass zum Beispiel Jogi Löw gesagt haben soll damals, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Also ich möchte gerne glauben, dass Löw das damals gesagt hat. Ich weiß gar nicht, ob es zu 100% bewiesen ist, dass er es gesagt hat, ob er es dann schon mal bestätigt hat. Wenn er es so gesagt hat, dann Chapeau, weil das sind große Worte.
Auf jeden Fall. Und es ist auch witzig jetzt so im Nachhinein, dass gerade Schürrle und Götze die Protagonisten waren, die Deutschland zum WM-Sieg verholfen haben, weil Götzes Karriere ja vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wie man sich erhofft hat danach und von Schürrle ganz zu schweigen. Ja, wenn der Jogi Löw das wirklich gesagt hat, dann ist er natürlich ein super Motivator und vielleicht war an dem Tag, an diesem einen Tag in Mario Götzes Leben, war er auch besser als Messi.
Ja, er war wahrscheinlich an diesem einen Tag, war er besser. Es dauerte bis zur 111. Minute. Und auch in diese 111. Minute wollen wir jetzt dann nochmal reinhören, wie 113. Minute, Entschuldigung, wie Mario Götze dieses Tor geschossen hat. Weil es war ein tolles Tor, das kann man, glaube ich, dann auch sagen. Da hören wir jetzt nochmal rein.
Schürrle, der kommt an! Es sind noch 7 Minuten, aber Schürrle ist Einsatz, Schürrle ist laufig, bis auf die Grundlinie hat das möglich gemacht und diese Technik, die er gelernt hat bei Borussia Dortmund, bei Volker Prepper in der Jugend, mit der Brust angenommen, mit links macht er den rein, Mario Götze.
Wie weit wart ihr entfernt vom Tor?
Wir waren auf der anderen Seite, also wir waren hinter dem anderen Tor. Aber das machte nichts. Also das ist ja ein wunderschönes Tor. Das könnte ich mir immer wieder und wieder angucken.
Ja. Also es ist absolut unbestritten, ein wunderbares Tor. Es ist danach auch Tor des Jahres dann noch gewählt worden und jeder wusste zu dem Zeitpunkt, dass natürlich ist das Tor des Jahres und es brachte den Weltmeistertitel für diese Mannschaft. Einer der Spieler, der damals ja so ein bisschen das Highlight seiner Karriere dann auch hatte, es war für alle das Highlight natürlich ihrer Karriere, aber Bastian Schweinsteiger wurde so ein bisschen zum Symbolbild dieser Mannschaft, die im Finale alles gegeben hat. Er hatte diesen Cut unterm Auge. Er sah total erschöpft aus. In der Verlängerung ist er wirklich nicht mehr auf allen vier Pötten gelaufen. Das war ein starkes Spiel, das war ein überragendes Spiel damals von Bastian Schweinsteiger. Und ja, dass Mario Götze das Tor geschossen hat, sein Leben lang wird er damit verbunden werden, dass er 2014 das WM-Tor geschossen hat. Vielleicht auch so ein bisschen wie 2006 David Odonkor. Der wird sein Leben lang erzählen müssen, wie er gegen Polen die Flanke reingebracht hat, die damals dann Oliver Neuville zum 1:0 gegen Polen dann versenkt hat. Das sind so diese einzelnen Momente, die man dann hat. Götze hat leider nicht so richtig viel aus seiner Karriere machen können, wie damals ja avisiert, vielleicht so wie vorhergesagt dann ja auch.
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Also manchmal ist es vielleicht nicht gut, im Leben zu früh zu pieken. Ja. Weil was will man dann noch erreichen? Ne? Also das ist vielleicht dann auch psychologisch, wobei bei Mario Götze muss man ja auch sagen, der hatte ja auch so eine Stoffwechselerkrankung, die ihn total zurückgeworfen Absolut. Hat. Also man weiß nicht, wie es gelaufen wäre ohne das.
Absolut. Du hast vorhin schon erzählt, dass die Brasilianer gesagt haben zu euch, bitte, bitte, bitte lasst nicht Argentinien hier bei uns im Land Weltmeister werden. Deutschland war Weltmeister. Deutschland hat den Weltmeistertitel geholt. Wie war die Stimmung danach? Was habt ihr danach noch gemacht?
Ja, also wir haben in Belo Horizonte einen Familienvater kennengelernt, dessen Frau gestorben war und der hatte sich irgendwie so einen Lebenstraum erfüllt und ist mit einem Campingbus durch ganz Südamerika gefahren und hat dann die WM auch miterlebt. Und das war so ein Bus, den man irgendwie erst anschieben musste. Also alle möglichen Fans sind immer rausgegangen und haben den erst angeschoben. Und der hat diesen Campingbus mit ganz vielen Flaggen von den verschiedenen Ländern, die bei der WM dabei war, verziert gehabt. Und der ist damit irgendwie einfach an allen vorbeigefahren. Also die Leute haben irgendwie gedacht, der gehört zur WM mit dazu. Und der hat diesen Campingbus dann auch direkt vorm Stadion einfach geparkt. Also das hat er in Belo Horizonte schon so gemacht. Und den haben wir dann auch wieder getroffen beim Finale. Und dann, was eigentlich ganz ungewöhnlich ist für meinen Vater, der eigentlich eher so vorsichtiger ist, sind wir mit dem einfach in den Campingbus eingestiegen. Und zu dem Zeitpunkt wurden schon einige Biers konsumiert. Oder Biere, sagt man, egal. Biere, ja. Und ja, wir haben halt vor diesem Bus posiert mit einer großen Deutschlandflagge, wo halt WM 54, 74, 90, 2014 drauf stand und sind dann wie so eine Art Partybus damit Richtung Copacabana gefahren und haben dann dort weitergefeiert. Aber wir waren dann irgendwann auch irgendwie total kaputt, weil wir kamen ja am selben Tag noch aus Brasilia und so weiter. Und ich weiß aber noch, wie ich am nächsten Tag relativ früh morgens auch mit Deutschland-Trikot nochmal an der Copacabana rumgelaufen bin und nochmal so Revue passieren konnte. Und es war einfach toll. Also es fehlen einem auch noch heute noch die Worte, wie man das beschreiben soll. Und die Brasilianer, die waren ja ganz glücklich darüber, dass Deutschland gewonnen hat. Also die waren an dem Abend auch alles Deutschland-Fans. Und für die Argentiner hat es mir ein kleines bisschen leid getan, wenn ich ganz ehrlich bin.
Es war ja nicht hochverdient, dass Deutschland dieses Finale gewonnen hat. Man kann es als verdient bezeichnen, aber es war nicht so, dass man gedacht hat, Alter, Deutschland hätte den Argentiniern vier Stück einschenken müssen.
Ja, absolut. Aber ja. Das ist ja oft so, dass im Finale, dass da Kleinigkeiten entscheiden und wir hatten einfach das Quäntchen Glück und Deutschland hat aber Argentinien über die Jahre auch so oft besiegt gehabt bei diversen WMs.
Ja.
Und Deutschland hatte auch viel Pech. Also wir sind immer bis ins Halbfinale gekommen. Und ich glaube, wir hatten es, wenn man die Gesamtleistung über das gesamte Turnier sieht, auch verdient. Also ich finde, Deutschland ist 2014 verdient Weltmeister geworden.
Worum ich dich ganz ehrlich beneide, ist, dass du redest jetzt über das Spiel deines Lebens. Es war ja so ein bisschen auch der Trip deines Lebens. Du hast ihn mit deinem Vater gemacht. Ihr wusstet vorher nicht, ob ihr dann Deutschland seht. Ihr wusstet nicht, ob ihr ein Halbfinale, ein Finale von Deutschland seht. Ihr wusstet nicht, dass Deutschland Weltmeister wird. Ihr wusstet nicht, dass ihr ein 7:1 bekommt. Das hat man doch auch so ein ganz kleines bisschen, dann ist das auch so ein Geschenk, oder? Was man da hat.
Ja, das ist einfach ein ganz großes Lebensglück. Und ja, wir haben das ja versucht, nochmal zu wiederholen. Also ich habe auch bei der Europameisterschaft in Frankreich wieder ein Finalticket ergattern können. Da hat es nicht geklappt. Und dann, das ist vielleicht eine Story für einen anderen Podcast, aber wir haben auch eine absolute tolle Reise nach Russland gemacht. Wir sind damals mit dem Zug von Beijing über die Mongolei nach Russland gefahren und haben dann eigentlich erhofft, dass wir dort dann Deutschland wieder sehen in den späteren Turnierverlauf. Aber ich habe inzwischen verstanden, dass das einfach once in a lifetime ist. Und das muss man einfach, da muss man sich einfach in seinen Erinnerungen, sagt man, wiegen oder man kann das nicht toppen und man muss einfach dankbar sein, dass man das erlebt hat.
Und man sieht im Nachhinein, dass es wahrscheinlich so eine einmalige Geschichte ist. Aber es ist, ja, ich kann nur sagen, Chapeau, das ist eine ganz großartige Geschichte, die du hier erzählt hast und dass du die dann so erleben konntest mit den Begleitumständen und so weiter. Da kann ich nur sagen, wow, also alles richtig, also wirklich alles richtig gemacht damals.
Ja, großes Glück gehabt und ich würde mich gerne nochmal bedanken, dass ich das erzählen durfte. Mein Vater hatte gerade seinen 65. Geburtstag und ich konnte den nicht mit ihm feiern, weil er halt in Toronto lebt. Also die sind inzwischen übrigens auch eingewandert, meine Eltern, nach Kanada. Und das ist vielleicht ein schönes Geschenk für ihn, dass wir das hier nochmal aufnehmen konnten, diese Erinnerung. Also danke dafür.
Ja, danke für deine Erinnerung. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht, hier über dieses WM-Halbfinale und das WM-Finale zu sprechen. Das war Jon mit seinen Erinnerungen zu dem 8. und 13. Juli 2014, als Deutschland durch ein 7:1 gegen Brasilien und ein 1:0 gegen Argentinien Fußball-Weltmeister geworden ist und Messi damals der Welt gezeigt hat, dass er besser als Messi ist. Das war die neue Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, wenn ihr über welchen Sport auch immer ihr sprechen wollt, dann sprecht mich an, beziehungsweise sprecht meinsportpodcast.de an und wir sprechen über jedes Sportereignis. Ich bin in sehr vielen Sportarten zu Fuß und kann da ein bisschen was drüber erzählen, aber die Geschichten von euch, die stehen im Vordergrund, so wie die Geschichte hier heute von Jon. Das war's mit der neuen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente.
Aus dem Hintergrund müsste reinschießen.
Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.